C31. Also, Entschuldigung, 37C31. es gibt wertvolle Daten und Dinge, die dir dein iPhone nicht sagt. Der nächste Sprecher wird diese Dinge auseinandernehmen. Lukas Arnold studiert an der TU Darmstadt Computerwissenschaften und hat extrem interessante Ergebnisse aus seinem Sweet Search für uns rausgefunden. Bitte gebt einen warmen Applaus an Lukas Arnold. Der Talk, den wir jetzt hören, heißt What Your Phone Won't Tell You. Welcome. Willkommen. IMSI-Catcher gibt es überall. Die deutsche Regierung hat in 38 Momenten IMSI-Catcher gefunden und auch die amerikanische Regierung hat sie ohne Erlaubnis benutzt. Ich habe keine Ahnung, wo sie eingesetzt werden. Es könnte sogar einer mit uns hier im Raum sein. Wie können wir das wissen? Die Sachen, die Android-Apps, die man als Detektoren benutzen kann, während man einen IMSI-Catcher aufsetzt und sie damit dann sehen kann, sind günstiger geworden sind. Man kann das für $20 jetzt kriegen. Und LTE für die IMSI-Catcher kostet jetzt ungefähr 2000. Wir werden sehen, wie Firmen diese Werkzeuge missbrauchen. Und wir werden über Predator Files von Day 2 reden.
So, ich stelle mich euch mal vor. Mein Name ist Lukas. Ich studiere Informatik an der TU Darmstadt. Ich habe meine Bachelorarbeit über das Qualcomm MSM Interface im iPhone gemacht. Und ich bin bei den Projekten Emergent City und Athene, wo ich mal die Forschung mit meiner Supervisorin Jessica fortsetzen konnte. Wir erzählen mal was zu Rogue Base Stations. Wir gehen davon aus, dass die möglichen Angreifer unsere Signale blockieren können, abfangen können oder verändern können. Wir gehen davon aus, dass sie nicht physisch unser Gerät zugreifen können oder eben das Gerät vorab infizieren können. Unsere Mobilgeräte, die konnektieren normalerweise die Basisstation mit dem stärksten Signal und deswegen werden eben die Angreifer eine Rogue Base Station aufbauen und damit eben dann ein stärkeres Signal ausstrahlen, wenn unser Gerät dahin konnektiert. Typische Angriffsvektoren in dem Bereich sind bei 2G-Netzen, dass die UEs, also die Mobilstationen, nicht authentifiziert werden vom Netz. Also das User Equipment prüft, ob das Netz echt ist, aber eben nicht umgekehrt, beziehungsweise falsch rum übersetzt, okay. Jedenfalls. das Beste, was man deswegen machen kann, ist eben auf dem Smartphone 2G einfach auszuschalten, was eben in neueren Android-Versionen geht und eben in iPhones mit Lockdown-Mode. Und solche Schwächen findet man auch in 3G- und 4G-Netzen. Und wo Traffic abfangen und Manipulation möglich ist. Und deswegen ist eben üblich, dass die Angreifer versuchen, uns downzugraden auf 2G-Techniken, weil die eben leichter anzugreifen sind. In 2G, 3G und 4G-Netzwerken haben SIM-Karten einen eindeutigen Identifier, die IMSI, und Telefone haben einen Unique Identifier, die IMEI. Und bei 5G-Netzen heißen die SUCI und SUPI. Und mit den IMSI-Catchern wird der Authentifizierungsprozess dann eben gefaked. Sodass dann eben mal so angreifen kann. Beim 5G gibt es da einige Vorteile, weil eben die genannten Identifier da eben ja concealed, also verschleiert sind. Genau, außerdem können Angreifer eben Schwächen in der Firmware von Smartphones angreifen, insbesondere in den Baseband teilen, und zwar eben over the air und eben um noch mehr Informationen abzufangen und Geräte zu infizieren. Wir schauen uns hier zwei verschiedene Arten von Angreifern an mit verschiedenen Fähigkeiten. Wir haben normale Angreifer, die haben ein kleineres Budget und haben Open-Source-Software. Und im Gegensatz dazu gibt es die State-Sponsored-Attackers, also staatliche Stellen. Und die haben dann eben unlimitiertes Budget. Und deswegen ist unser Ziel oder kann unser Ziel eben nur sein, Angreifer normaler Angreifer abzufangen und eben die Angriffe von State-Sponsored-Angreifern eben zumindest teurer zu machen. Die Abwehrmöglichkeiten, da gibt es drei verschiedene Kategorien. Die erste Möglichkeit sind App-basierte Lösungen, also eben eine App auf dem Smartphone, die eben aus der Sicht eben darauf achten, was passiert. Beim Android gibt es keine aktuellen kostenlosen Lösungen. Dann gibt es sensorenbasierte Abwehrmöglichkeiten. Das heißt, man baut eben ja, gewissermaßen zusätzliche Hardware hin, die eben über Sensoren versuchen, gefakte Basisstationen zu finden. Ist aber eine durchaus teure Lösung. Und dann gibt es noch die netzbasierende Lösung, wo dann eben die Netzbetreiber über die Informationen, die ihr Netz ohnehin schon sieht, herausfinden, ob eben gefakte Basisstationen herumstehen und Muster zu finden. Es gibt aber eben keine perfekte Lösung, die eben gefakte Basisstationen grundsätzlich abwehren können. So, jetzt schauen wir uns mal iPhone und Basebands an. Was genau ist überhaupt das Baseband? Das Smartphone besteht aus dem Application Processor, wo eben das Betriebssystem drauf läuft. Der kümmert sich aber eben nicht um das Mobilfunknetz. Dafür gibt es eben ein zusätzliches, einen zusätzlichen Chip, das ist das Baseband. Und ja, interagiert eben mit den Basisstationen, die eben das Mobilfunknetz darstellen. Im iPhone gibt es den Qualcomm Snapdragon X55 als Baseband und Apple hat Basebands von verschiedenen Herstellern benutzt. Zum einen von Qualcomm, benutzen das Qualcomm MSM Interface, QMI. Und zum Zweiten gibt es genau auch Intel-Modems in bestimmten iPhones, die nutzen das Apple Remote Invocation Protocol und Tobias Kröll hat das reverse-engineert. Und 2019 hat Intel seine Modem-Geschäftsteil seiner Firma an Apple verkauft, sodass man davon ausgehen kann, dass eventuell wieder Intel-Modems auftauchen werden in iPhones. Allerdings hat Apple eben den Vertrag mit Qualcomm bis 2026 verlängert. Von daher werden die QMI wird eine ganze Weile noch an Ort und Stelle sein. Die Basisband-Interface-Protokolle QMI und ARI nutzen ähnliche Konzepte, binäre Protokolle mit Paketstrukturen. Die Pakete bestehen aus Headern, wo Typ, Service-ID und Message-ID drinstehen. Und die Daten sind als Type-Length-Value, TLVs, kodiert. Und QMI wird auf Android und iOS verwendet und die Dokumentation ist eben hinter NDAs versteckt. Zum Glück gibt es als Open-Source-Projekt die libqmi und andere, wo die Strukturen dann eben bekannt geworden sind von den Daten. Das Gleiche gilt für das ARI-Protokoll, was Tobias eben in seinem Aristoteles-Projekt offengelegt hat. Im iOS gibt es den Systemprozess ComCenter, der alles verwaltet, was mit der Mobilfunkkommunikation zusammenhängt. Wir schauen uns dann eben an, wie das funktioniert. Dazu gibt es mehrere Tools, die wir nutzen können. Es gibt die offiziellen Apple Baseband Debugging-Profile, wo dann eben das iOS ist einfach Kommunikation loggt. Man kann genauso auch Reverse Engineering Tools nutzen, wie den Debugger Frida und den Dickenpeiler Ghidra. Und Jiska hat schon den Prozessor im iPhone gefasst und dazu gab es einen Talk, der hieß Fuzzing the Phone in the iPhone. Indem wir Reverse Engineering angewandt haben, haben wir die relevanten iOS-Funktionen herausgefunden, die dafür zuständig sind, QMI-Pakete zu empfangen oder zu senden. Und anhand von deren Namen gehen wir davon aus, dass eben PCI, also Peripheral Communal Interconnect, innerhalb des iPhones benutzt wird. Wir möchten das jetzt zusammenfügen. Wir möchten also die libqmi mit dem Baseband des iPhones verheiraten. Dafür muss ja die libqmi leicht modifiziert werden. Wir verwenden dafür das Frida und ein Python-Skript, das wir dazwischen bauen und was eben Frida konfiguriert und dann die Verbindung zur libqmi herstellt. Libqmi und das Baseband tauschen binäre QMI-Pakete aus. Die interagieren mit dem iPhone-Baseband von außerhalb. Die grundlegende Kommunikation tut's gut, aber nur 22 von den 94 Operationen von libqmi funktionierten. Das heißt, irgendwas passt da nicht zusammen. Deswegen haben wir uns die verfügbaren QMI-Services angeschaut. Die QMI-Service-Bundles sind ähnlich zu den QMI-Nachrichten. Das heißt, wir konnten dann eine Liste der QMI-Services beziehen und so haben wir dann einen groben Überblick über die Möglichkeiten, die Fähigkeiten des Basebands erhalten. Eine erfolgreiche Operation von der libqmi erlaubt uns eben das zu tun und wir haben so herausgefunden, dass das Baseband vom Snapdragon X55 39 QMI-Services unterstützt und die iOS-Firmware nutzt aber nur 31 davon. Das heißt, die nutzt nicht alle Baseband-Fähigkeiten, die das Baseband anbietet. Hier eine kleine Demo. Wir forwarden hier den TCP-Port an eine VM. Wir starten ein Kommando, das alle QMI-Services anfordert. Und dann können wir eben wieder die Pakete gesendet und empfangen werden, wie wir Antworten vom Baseband bekommen. Die libqmi versucht das zu übersetzen, aber es kennt nicht alle Services, die das Baseband liefert. Einige stehen da als unbanned, unknown und der SAR-Service, den gibt es im Baseband, aber nicht im iOS. Und wir sehen also, das Baseband ist ehrlich hinsichtlich seiner Fähigkeiten, aber könnte mehr damit tun, als das iOS eben macht. Um die Interaktion zwischen Baseband und iOS zu sehen, gibt es den Wireshark Dissector bereits, basierend auf libqmi. Eigentlich für ein USB-Modem gedacht, den haben wir angepasst für iOS und das funktioniert sogar auf iPhones ohne Jailbreak. Wir haben aber herausgefunden, dass der Dissector nicht alle iOS-Nachrichten in die Textrepräsentation umwandeln kann. Wir haben dann, um das zu lösen, haben wir versucht herauszufinden, wie iOS die binären QMI-Pakete parst und zusammensetzt. Wir haben da neben dem Comcenter Process noch LocationD und ManagerD gefunden, die alle transportieren QMI-Pakete und sie nutzen die Message-Base-Klasse zu diesem Zweck. Also haben wir uns die Klasse angeschaut. Wir haben einen halbautomatischen Message-ID-Extraktions-Workflow gebaut. Also erst die Firmware runtergeladen, die Libraries in Ghidra geladen. Wir haben zwei Custom Scripts gebaut, die Referenzen finden. Ein weiteres Skript wandelt die um in libqmi-Definitionen. Und jetzt haben wir eben genau einen besseren Überblick. Diesen Wireshark Dissector kann man auch nutzen, um Emergency SOS via Satellite zu analysieren. Dieser Dienst wurde im iPhone 14 eingeführt, ist in Deutschland verfügbar gewesen seit Dezember 2022. Da haben wir auch angefangen, uns das anzuschauen. Wir haben dann erstmal den neuen STUI-Service im Baseband des iPhones gefunden. Der STUI-Service ist zuständig für alle satellitenbezogene Funktionen des iPhones. Wenn ihr mehr darüber herausfinden wollt, da gab es einen hervorragenden Talk gestern von Jiska und Alex vorgestern. So, jetzt möchten wir unser Wissen noch in die Praxis umsetzen, müssen uns aber noch das Thema Cell Location Databases anschauen. Basisstationen enthalten mehrere Zellen in verschiedenen Richtungen. Jede Zelle sendet eine eindeutige Identifikation. Und diese Cell Location Datenbanken verknüpfen eben diese Zellidentifikation mit Lokationen der Zellen. So, das heißt, man kann dann eben die Lokation des eigenen Telefons herausfinden auf diese Weise, oder man kann eben einen Überblick bekommen über die Netzabdeckung des Netzwerkes. iPhones benutzen einen Multisensor-Ansatz, um Lokationsdaten zu ermitteln, inklusive Cell Towers. Wi-Fi und GPS ist basiert auf dem Apple Location Service mit interner Cell Location Datenbank, aggregiert diese Daten und es gibt bereits Forschung zu dieser Datenbank bezogen auf Wi-Fi und MAC-Adressen und hinsichtlich der Cell-IDs forschen wir eben daran. Es gibt einen HTTPS-Endpunkt, wo die iPhones darauf zugreifen, um in diese Datenbank reinzuschauen. Verwendet werden da Apple eigene Binärheader und mit Protobuf kodierter Inhalt. Wir haben uns angeschaut mit MITM Proxy und dem Protocol Buffer mit IDA Pro dekodiert. In dem ILS Endpoints sehen wir die Zellidentifikationsdaten für eine Zelle. Wenn die Zelle in der Datenbank ist, bekommen wir dann eben von Apple die Antwort mit der Lokation der nächsten 100 Zellen und 20 verschiedene Areas. Und hier sehen wir eben ein Beispiel dafür. 2 Milliarden Apple-Devices interagieren mit dieser Datenbank. Wenn man Positionsbestimmungen auf dem iPhone einschaltet, dann wird eben euer iPhone ein Teil eben dieser Menge von Geräten. Und wir haben festgestellt, dass diese ALS-Datenbank gute Abdeckung in Europa haben. Weniger als 1% Nicht-Treffer in Europa. Neue Geräte brauchen mehrere Tage, bis sie eben in dieser Datenbank auftauchen, eben bis sie von mehreren Geräten gesehen wurden. Es gibt auch andere Anbieter, zum Beispiel OpenCell ID, Die bieten ihre Datenbank zum Download an, aber man sieht eben schon auf der Karte, dass eben größere Regionen der Welt nicht gut abgedeckt sind. Von Mozilla gibt es den Mozilla Location Service mit einem ähnlichen Ansatz. Mitglieder eben tragen dazu Datenbank bei. Sie enthält 63 Millionen Zellen, enthält aber nur diejenigen, die innerhalb des letzten Jahres bestätigt wurden. Das heißt, wir bekommen 9 Millionen aktuelle Zellangaben. Wir haben versucht, die Qualität der beiden Datenbankanbieter zu validieren, indem wir sie mit der Datenbank von Apple verglichen haben. Haben festgestellt, in OpenCellID gibt es eine größere Zahl recht alter Zellangaben. Wir wollten es auch mit der Apple-Datenbank verglichen. Wir haben 5000 Samples aus einer der offenen Datenbank geholt für ein bestimmtes Land, haben geschaut, ob eben Apples Datenbank die Zellen kennen und haben geprüft, ob sie auch in der offenen Datenbank enthalten sind. Und dabei kam da eben raus, dass Mozillas Datenbank nur einen geringen Anteil von nicht in Betrieb befindlichen Zellen liefert, was gut ist, aber eben liefert insgesamt nur eine kleine Abdeckung der gesamten Netze eines Landes. OpenCellID hingegen hatte einen großen Anteil von Zellen, die nicht mehr in Betrieb sind, aber deckt dann eben auch einen großen Anteil des Netzes eines Landes ab. Und das ist eben ein Trade-off zwischen den beiden Datenbanken und Apples Datenbank ist da aber eben die beste, weil sehr viele Devices da Daten einspeisen. Ja. Rogue Base Station Detection. Unser Algorithmus, den wir da anwenden, basiert auf Zellmessungen mit QMI und ARI Packets, Lokationsdaten des Telefons. Wir verwenden dann mehrere Heuristiken, die dann eben einen Score von 0 bis 100 Punkten jeder Messung zuweisen. Nicht glaubenswürdige Zellen sind mit großer Wahrscheinlichkeit Rogue Base Stations. Und dann gibt es verdächtige Zellen, eben auch durch fehlkonfigurierte Zellen. Und bei vertrauenswürdigen Zellen, da sagt unser Algorithmus eben, das ist eine Zelle, auf die man zugreifen darf. Aber vielleicht gibt es da auch neuartige Angriffe, die wir auf die Weise noch nicht sehen können. So, hier unsere Detektionskriterien. Sechs verschiedene Kriterien. Wir prüfen zunächst, ob die Zelle überhaupt in Apples Datenbank drinsteht, da eben Rogue Base Stations nur für kurze Zeit aktiv sind. Dann berechnen wir die Distanz zwischen dem Eintrag in ALS und der User-Lokation. Wenn das mehr als 75 Kilometer sind, dann kann das schon mal nicht sein, weil das größer ist eben als die Zellgröße, die mögliche. Außerdem vergleichen wir die Frequenz der Zelle und die Daten von Apple, weil die Annahme eben ist, dass Angreifer eben auch andere Kanäle und PIDs benutzen könnten. Außerdem schauen wir uns die Zellbandbreite an, weil wir davon ausgehen, dass Angreifer eben sehr viel investieren müssen, um die volle Kanalbandbreite zu schaffen. Und außerdem schauen wir uns Network Reject Packets an, weil eben das auch auf Angreifer hinweisen kann. Und wir schauen schließlich noch die Signalstärke an, weil ja, wie eingangs gesagt, Angreifer eben die Targets einfangen, indem sie mit stärkerer Signalstärke auftauchen. So, dann haben wir eben erstellt die CellGuard iOS-App, die wir vorstellen wollen. Die implementiert unseren Algorithmus und die zeichnet eben die Datenpunkte wie Cell Measurements, Pakete und Orte auf. Die Information ist auf jailbroken iPhones leicht zu erreichen über Tweaks, über externe Komponenten mit höheren Rechten, wo die Default-Aktion des iOS modifizieren, geht dann eben nur mit einem jailbroken iOS. Da haken wir uns in das Core Telephony Framework ein und sammeln so die Daten ein, Zellen und Pakete im Hintergrund. Und wir bekommen Daten über die Zelle, mit der wir gerade verbunden sind. Auf nicht jailbroken iPhones kommen wir da eben nicht dran. Und wir wollten trotzdem diese Telefone auch unterstützen können. Und das geht mit manueller Interaktion des Nutzers. Wenn der Nutzer in die Systems Diagnostics reinschaut und dort die Systemlogs nimmt, das heißt, man muss nur das Baseband Debug Profile installieren. Dann kann man eine Sys-Diagnose machen von den Settings her. Und diese Sys-Diagnose muss man dann eben CellGuard geben. Und CellGuard extrahiert die Daten mit einer Library von Mandiant. Das offizielle, die offiziellen Apple-Werkzeuge, die das parsen können, laufen nur auf Macs. Die andere Software ist da eben besser. Die Timeframe, der Zeitrahmen, den wir da betrachten können, hängt von den Logs des Devices an. Auf Devices, die sehr busy sind, haben wir die Daten der letzten 3 Stunden. Auf wenig benutzten iPhones haben wir eben die Daten der letzten 12 Stunden oder auch mehr. Kleine Demo, wir schauen uns an, wie die App funktioniert. Wir haben einen sogenannten Risk Indicator. Wir sehen hier die Zellen, mit denen wir verbunden waren. Da können wir uns jede einzelne Zelle anschauen, können uns die einzelnen Messergebnisse anschauen, sehen auch, wie unser Detektionsalgorithmus funktioniert. Wir sehen die internen iOS-Daten. Wir können auf der Karte alle Zellen sehen, die wir von Apples Datenbank bekommen haben. Das sind recht viele. Können sie anklicken, bekommen dann mehr Daten, können uns die Pakete anschauen, die zwischen iOS und Baseband ausgetauscht wurden. Wir können sie auch filtern nach Services, können uns jetzt einzelne Paket im Detail anschauen, haben da einen Dissector, der die Paketinhalte anzeigt, können auch all diese Daten exportieren zur Spätanalyse mit Wireshark. Um das in einer Laborumgebung zu machen, haben wir einen LTE-IMSI-Catcher aufgebaut. Wir haben auf die Weise den Detektionsalgorithmus verbessern können, aber wir haben es aber nicht geschafft, das iPhone dazu zu bringen, sich mit einem 5G Standalone Network zu verbinden, was natürlich ein interessantes Projekt für die Zukunft wäre. Evaluation Wild, also draußen, haben wir uns angeschaut, in 6 verschiedenen europäischen Ländern über 6 Monate. Es läuft recht gut. Wir haben eine geringe False-Positive-Rate. Nur eben, wenn wir uns zu schnell bewegen, mit einem iPhone, was Geschwindigkeit nicht messen kann, da haben wir Probleme bekommen. Ansonsten, wir haben bis jetzt noch keine Rogue Base Station gefunden, keine bestätigen konnten. Aber das ist eben ziemlich schwierig. Man kann eben nicht hingehen und die Basisstation zerlegen. Der Großteil der Zellen, die wir gefunden haben, war in Apples Datenbank präsent. Und so konnten wir dann eben CellGuard mit allen möglichen Technologien ausprobieren. So, wann kann man es ausprobieren? Mal schauen. Also, wir können schon Pakete auf den iPhones uns anschauen. Wir haben die, die Datenbank ILS reverse engineered und wir haben eben CellGuard entwickelt, um eben Rogue Base Station zu entwickeln. Wo wir aber immer noch dran arbeiten ist, wir haben noch Arbeit vor uns. Wir müssen noch den Detektionsalgorithmus verbessern. Vielleicht können wir etwas Machine Learning anwenden, um Muster zu erkennen. Wir möchten auch eben Smart Notifications einbauen und unser Ziel ist, nächstes Jahr das Produkt zu releasen, aber wir haben bereits die Möglichkeit, Beta-Tester anzunehmen. Ja, vielen Dank für das Zuhören zu meinem Vortrag. Danke an Giscard, Professor Matthias Hollig, und jetzt steht zur Verfügung für Q&A.
Dankeschön für deine Erzählung. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen und da sind auch schon ein paar, die sich anstellen. Ihr könnt auch Fragen über IRC oder Mastodon stellen. Nur eine schnelle Frage. Welches SDR hast, welches Software-Defined Radio habt ihr benutzt? Das ist ziemlich teuer, so einen IMSI-Catcher für LTE zu bauen. Das heißt, ihr konntet wahrscheinlich kein HackF benutzen?
Wir haben RTX 110 benutzt dafür. Ich fürchte, das habe ich nicht gut übersetzt. Next question would be number two.
So you said that 5G doesn't transport 5G benutzt kein IMEI und IMSI mehr? Can I consider 5G more secure than 4G in that? Ist 5G da sicherer als 4G?
Ja, es gibt Verbesserungen auf der, in dem Bereich. IMSI hat einen Operator Key. Aber es ist auf jeden Fall sicherer als 4G.
Heißt es, dass die Standardsorganisation ein Interesse daran hat, es sicherer zu machen? Was denken Sie?
Eher so eine Fake Security. Ich denke, da sind auch einige Interessen dabei. Wir haben noch nicht alles, was wir an Maßnahmen machen könnten, gemacht.
Ist es möglich, einen Cell Tower zu erstellen wie einen echten Turm, der die gleiche ID hat, aber der vielleicht sogar dichter ist als der als 75 Kilometer?
Es ist definitiv möglich mit derselben ID. Das iPhone switcht dann zu einer neuen Cell Area rüber, also zu einem neuen Bereich, und versucht sich wieder zu reauthentifizieren ins Netzwerk. Aber wir können auch versuchen, ein Cell zu, also ein Telefon zu erfinden, was mit derselben ID zu machen, das auch funktioniert, das auch in derselben Detection Area funktioniert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich möglich wäre, das zu implementieren.
Und noch eine Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, wie kann man die Apple Cell Tower Base herunterladen?
Ich habe dafür einen Python-Client geschrieben. Also könnt ihr das eigentlich, die Telefonidentifikation einfach eingeben und dann kriegt ihr eine Liste von Cells. Das können wir auch rausbringen mit der App zusammen, wie als Software, und dann könnt ihr die kurieren, die Datenbank, so viel ihr wollt. Nur eine Sache, die Datenbank hat keine Access Control, also keine Zugriffskontrolle.
Next one is number two. Okay, so I've got the inverse question. Ich habe die gegenteilige Frage. Kann ein Angreifer einfach falsche Daten in die Datenbank von Apple reinpushen?
Ja, das ist Forschung, die noch vor sich geht. Wir versuchen uns das mal anzugucken. Soweit jetzt haben wir nur gesehen, wie alles grob funktioniert, aber wir müssen noch genau gucken, wo die Endpunkte sind, wie die Daten da in die Datenbank reingeschoben werden. Aber es sieht so aus, als wären es dieselben Endpunkte wie die Query Data.
Nicht dieselben Endpunkte. Es gab häufig Versuche, sowas von lokalen Polizeiorganisationen. Allerdings gab es nicht so viele echte Positive bei der Detection von diesen Fake Base Stations. Es gibt da auch noch so eine andere Studie von 2000. Und die hat versucht, Fake Base Stations rauszufinden. Habt ihr euch das auch mal angeschaut?
So lange haben wir das nicht, bisher haben wir das nicht gemacht. Es wäre toll, wenn du mir dazu eine E-Mail schicken könntest. Wir haben das noch nicht geplant, aber das Gleiche ist richtig für den Detektionsalgorithmus. Da ist immer Raum für Verbesserungen. Und um das auf der Basis von anderen Studien aufzubauen, ist gut. Deswegen wollen wir auch für diese, zu dieser App was machen, aber das ist alles noch im Progress.
Und noch eine Frage aus dem Internet. Das Internet möchte auch wissen, in deiner Arbeit hast du dich mit falschen Base Stations beschäftigt. Machen das echte Base Stations auch dieses Verhalten?
Na, also wir haben über 6 Monate lang Daten gesammelt und normalerweise haben wir gefunden, dass irgendeine Art von Fehler da ist. Normalerweise kriegen wir ein paar falsche Positive, also False Positives. Da sind ein paar Sachen, die neu installiert werden. Da sind einige Cells, die auf die Overbase Stations können. Und es kommt auf die Eigenschaften der Cells an. Und da haben wir auch versucht, drauf zu zielen. Also es kommt auf die Kategorien an. Also einem User das nicht zu erlauben, wenn nur eine Sache falsch geht.
Und noch eine letzte Frage.
We have this zero KYC, totally anonymous, is for your
mobile phone. Hier ist noch ein Sponsor-SIM von einem mobilen Package für Sie. Na, und hier ist noch meine Frage. Manche europäische Länder, zum Beispiel die UK, die Großbritannien oder Dänemark. Haben ihre eigenen nationalen Datenbanken für Location, für Orte von den Base Stations. Habt ihr auch mal da reingeschaut, wenn ihr die Genauigkeit von Apples Datenbank angeschaut habt?
So lange, bis jetzt haben wir das nicht gemacht, aber wir glauben auch. Wir haben eine Datenbank aus Frankreich gefunden zum Beispiel. Wir haben das, glaube ich, noch nicht verglichen, hat er gesagt. Ne? Aber das ist auch eine ganz tolle Idee, sich mal die offizielle Datenbank zu greifen und zu gucken, inwieweit die eigentlich geupdatet wird und wo die Unterschiede liegen. Vielen Dank. Lukas, vielen Dank für deinen Vortrag, für deine Antworten und bitte gib noch einmal einen warmen Applaus für Lukas ab. Vielen Dank, dass ihr da wart.